Herr, das ist unsere anhaltende Bitte. Sprich durch dein Wort zu mir. Wir möchten so gerne, Herr, dass dein Wort uns erfasst im tiefsten Innersten, herumholt aus einem gottfernen Leben. Vergib alle Zeiten, wo wir so fern von dir waren, wo wir dein Wort nicht so für uns genommen haben, persönlich. Lehre uns das auch in diesen Tagen. Wir bitten dich nicht um äußeren Segen, sondern um geistlichen Segen in himmlischen Gütern, denn die sind viel mehr wert, und darum gehen wir dich jetzt an. Lege deinen Frieden auch auf diese Stunde und lege deinen Frieden auf uns, auf unsere Herzen. Amen. Das Thema für heute heißt ja Frieden mit Gott. Wir kommen an Römer Kapitel 5. Römer Kapitel 5. Wir lesen Vers 1 bis 11. Nun, wir denn sind gerecht geworden durch den Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch welchen wir auch den Zugang haben im Glauben zu dieser Gnade, darin wir stehen und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben soll. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Trübsale, weil wir wissen, dass Trübsal Geduld bringt. Geduld aber bringt Erfahrung, Erfahrung aber bringt Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist, welcher uns gegeben ist. Denn auch Christus, da wir noch schwach waren nach der Zeit, ist für uns Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand um eines Gerechten willen, um des Guten willen dürfte vielleicht jemand sterben. Darum preist Gott seine Liebe gegen uns, dass Christus für uns gestorben ist, da wir noch Sünder waren. So werden wir ja viel mehr durch ihn bewahrt werden vor dem Zorn, nachdem wir durch sein Blut gerecht geworden sind. Denn so wir Gott versöhnt sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, so wir nun versöhnt sind. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch welchen wir nun die Versöhnung empfangen haben. Bis hierher. Ein gläubiger Christ sagte einmal, wenn er seine Bibel so halte in seinen Händen und von selber aufschlagen lasse, dann sei das Römer Kapitel 5. Denn dieses Kapitel sei sein Kapitel. Römer Kapitel 5. Seine Lebensgeschichte. So wichtig war ihm also Römer Kapitel 5. Und in der Tat ging da ein Jubel auf, ein wunderbarer Jubel, ein Glück, das man einfach aufhorchen muss. nun wir denn sind gerecht geworden. Da jubelt einer. Da muss er es hinaus sagen. Aber nicht nur das, sondern er muss es auch begründen. Warum er so in einem Jubel drinstehen darf. Dann nennt uns Paulus eine vierfache Tatsache. Viererlei Besitz in diesen kurzen Versen. Ein ungeheurer Reichtum, ein geistlicher Reichtum. Die erste Tatsache, Frieden mit Gott. Die zweite Tatsache, Zugang zu der Gnade. Eine dritte Tatsache, Zukunft der Herrlichkeit. Und eine vierte Tatsache, Rühmen in der Trübsal. Dem wollen wir etwas nachgehen in dieser Stunde. So können wir es am besten mitnehmen und auch behalten. Die erste Tatsache, Frieden mit Gott. Da beginnt unser Kapitel mit dem Wörtlein nun. Nun wir denn sind gerecht geworden. Dieses Wörtlein nun lässt etwas zurück. Da geschieht ein Einschnitt. Nun aber. Also ist vorher etwas anderes. Das ich zurücklasse. Nun aber. Alle Lieder, die mit nun beginnen, lassen etwas hinter sich zurück. Nun danket alle Gott. Nun preiset alle Gottes Barmherzigkeit. Oder nun gehören unsere Herzen ganz dem Mann von Golgatha. Nun. Da war vorher etwas anderes. Nun aber. Das ist der Auftakt, dass nun in Römer 5 deutet einen ganz wichtigen Einschnitt an im Menschenleben, der in jedem Christenleben da sein muss, dieser Einschnitt. So sehr wir die Blickrichtung gestern Abend gehabt haben, von uns weg auf Gott, auf sein Handeln, auf seine Gnade, so sehr ist es nötig, die Frage, was kommt heraus von diesem Tun Gottes für uns? Was haben wir denn davon, von dem Tun und Handeln Gottes? Von dem Geben Gottes. Wenn's Gott so gehandelt hat für uns, so muss die Auswirkung an der Schar Jesu zu sehen sein. Nun wir gerecht gesprochen sind, so haben wir Frieden. Das heißt, ein ganz klares Verhältnis zu Gott. Frieden mit Gott geschlossen. Da ist ein Bund geschlossen, ein Friedensbund, wo Gottes Hand und meine Hand ineinander liegen. Ein Bund. Und dieser Bund bleibt bei Gott ewig bestehen. Frieden mit Gott. Liebe Freunde, wo Krieg war, wo Streit war, muss Frieden werden. Also hat der natürliche Mensch Krieg mit Gott. Da ist kein Friede. Da war Krieg mit Gott, ein Prozess Gottes gegen uns. Wir waren angeklagt von Gott und verurteilt. Wir wollen ein paar Stellen aufschlagen, die das uns sagen, wie Gott Krieg hat mit uns. In Propheten Jeremia 2, Vers 13. Bitte einmal aufschlagen. Jeremia 2, Vers 13. Wir wollen auch aufschlagen lernen und lassen uns Zeit. Wer hat aufs Lesen?
Denn mein Volk tut eine zwiefache Sünde. Nicht die lebendige Quelle verlassen sie und machen sich die und da ausgehauene Brunnen, die doch löcherig sind und kein Wasser geben.
So, das hat Gott gegen uns, eine zwiefache Sünde. Nicht stehle ist Sünde, deren Sünde, und Lügen ist nicht deren Sünde, sondern mich verlassen sie. Das ist das Grundübel, das Gott gegen uns hat. Und dann machen sie sich ausgehauene Brunnen, Zisternen, die doch kein Wasser geben. Zweite Sünde. Liebe Freunde, das heißt man kalten Krieg gegen Gott. Wenn wir nur fragen, was Sonntag für Sonntag geschieht, ein Götzendienst statt Gottesdienst, keine Stille, kein Vertiefen in Gottes Wort, kein Gebetsleben, oder was geschieht am Werktag? Kalter Krieg. Man macht alles ohne Gott ganz allein fertig. Wilhelm Busch erzählt, wie ihm einmal ein Mann entgegengeschrien hat: Ich habe nichts gegen Gott. Ich weiß gar nicht, was Sie haben. Ich bin gut mit Gott. Das sagt Wilhelm Busch, auf das kommt es gar nicht an. Sondern was hat Gott gegen mich? Auf das kommt es an. Nicht, ob ich was gegen Gott habe, sondern Gott hat etwas gegen mich. Gott hat Krieg mit uns. Eine ganze Menge. Gott macht daraus gar keinen Hehl. Er sagt uns frei heraus, dass er Krieg gegen uns hat. Dies Volk ehrt mich mit seinen Lippen, aber ihr Herz ist ferne von mir. Jesaja 1. Wir können diese Stelle aufschlagen, Jesaja 1, Vers 2 und 3. Wer möchte es lesen? So, das ist Krieg Gottes gegen uns. Ich habe Kinder auferzogen und sie sind von mir abgefallen. Nehmen wir einmal an, ich erweise Liebe einem Menschen. Ich schenke ihm etwas, das ich gern selber hätte, aber ich gebe es ihm. Was tut er, dem ich das schenke? Er wirft es achtlos fort. Und da kommt mir doch der Gedanke, dass ich ihm nie wieder etwas schenke. Also, dem schenke ich nichts mehr. Wir verstehen, wenn Gott nie wieder etwas schenken will, wenn wir seine Liebe so elend weggeworfen haben, da hat er uns sein Wort gegeben. Was haben wir getan? Draußen stehen lassen. Kalter Krieg. Wenn ein Vater große Pläne hat, dann lässt er seine Söhne zusammenkommen und offenbart seinen Kindern, was er vorhat. Er will sein Letztes einsetzen. Da antworten ihm seine Kinder: Aber Vater, deine Pläne, wie groß sie auch sind, und wie herrlich, sie interessieren uns aber nicht. Gib uns, dass wir gut und angenehm leben können, und alles andere ist uns Schnuppe. Haben wir es verstanden, so machen wir es Gott. Herr, wenn wir nur gesund sind und gut leben können, alles andere ist uns Wurst. Kalter Krieg gegen Gott. Wenn wir kein Interesse haben an seinem wunderbaren Plan, an seiner Herrlichkeit, an seinem ganzen Heilsplan, gar kein Interesse. Wenn wir nur gut leben können. Gell, so speisen wir Gott ab. Das hat Gott gegen uns. Die Gottlosenbewegung von früher war eine Bewegung der wenigen. Und heute ist die Gottlosenbewegung eine Bewegung der Masse. Los von Gott, Gott ist tot. Und das sagt Jesaja Kapitel 48, Vers 22. Jesaja Kapitel 48, Vers 22.
Aber die Gottlosen, spricht der Herr, haben keinen Frieden.
So. Die haben keinen Frieden. Es gibt eine Zeitkrankheit, ja, wenn man möchte, sogar eine Weltkrankheit, das ist die Friedelosigkeit. In Römer 5 geht es nicht um den Weltfrieden und den Völkerfrieden, auch nicht um den Familienfrieden. Hier geht es um den Herzensfrieden, um den Frieden mit Gott. Also können wir sagen, entweder leben wir im Kriegszustand Gottes oder wir leben im Frieden. Nun, aber, Professor Toluk, der bayerische Kirchenpräsident von einst, machte eine Italienreise. Und da hatte er bei seinen Italienreisen immer den gleichen Kutscher. wir würden heute sagen Taxi. Der führte ihn von Stadt zu Stadt. Eines Tages fragt der Kirchenpräsident seinen Kutscher, was sein größter Wunsch sei. Da sagt der Kutscher, dass ich im Frieden sterben könnte. Da sagt der Kirchenpräsident, nein, dass wir im Frieden Gottes leben. Wenn wir nicht im Frieden mit Gott leben, in diesem Zustand drin sind, können wir auch nicht im Frieden mit Gott sterben. Ist das klar? Darum ist die dringliche Aufgabe jedes Menschenherzens, auf dem schnellsten Weg Frieden mit Gott zu bekommen. Ich denke zurück an mein eigenes Leben. Wie ich aus der Schule kam, mit 14, 15, da ging das Suchen nach Frieden in mir auf und ab. Ich möchte bloß Frieden. Wenn ich nur einmal den Punkt erreicht hätte, so schrie mein Herz bei Tag und Nacht. Den Punkt, wo ich wirklich Frieden hätte. Die Geborgenheit des Herzens in Gott hätte. Zur Ruhe gekommen wäre. Mein unruhiges Herz suchte Frieden. Und damals sang ich öfters den Vers, ich wollte Frieden finden. Ich suchte ihn allerwärts. Ich fand nur viele Sünden, doch kein versöhntes Herz. Ich fehlte in keinem Vortrag, in keiner Bibelstunde, ich war bei Jungmännertagen, bei Bezirkstreffen immer dabei. Je mehr ich dabei war, umso größer wurde meine Sehnsucht. Wo ist denn der Friede Gottes am Montag? Am Sonntag, ja. Aber am Montag? Ich ließ mir immer den Frieden Gottes stören von meinem Alltag. Wo ist endlich der Weg, dass ich zur Ruhe komme? Es gab erst Ruhe, als ich unter dem Kreuz von Golgatha lag. Ich sage das so. Es gibt keinen Frieden ohne das Kreuz Jesu Christi. Keinen. Ich wollte Frieden finden. Also, die Frage, wo ist das Tor zum Frieden? Da lesen wir in diesem 5. Kapitel, durch unseren Herrn Jesus Christus, nicht anders. Wie man nicht zum Frieden findet. Ich möchte einmal auch das in ein Beispiel kleiden. Wie kommt man nicht zum Frieden? Da ist kein Mensch der Vernunft. Setzen wir einmal den Fall. Ein Mann, der ein Verbrechen begangen hat, und seiner Aburteilung entgegensieht, der bekommt Besuch von einem freundlichen Mann in schlichtem Gewand. Dieser freundliche Mann, der sagt ihm, wie viel er schon Schritte unternommen habe zu seiner Befreiung von der Strafe. Aber er könne ihn nicht frei bekommen, wenn er nicht seine Einwilligung gebe. Da sagt der Sträfling, der Angeklagte, das brauche ich nicht. Er habe immer nach dem Grundsatz gehandelt, tue Recht und scheue niemand. Und das werde er auch vertreten vor Gericht. Nach ein paar Tagen kommt der freundliche Mann wieder und sagt dem Angeklagten, seine Akten stehen nicht gut. Die Anklage ist schrecklich. Gib mir doch deine Einwilligung und ich werde deine ganze Schuldakte niederschlagen. Er aber lässt ihn stehen und liest in der Zeitung. Er würdigte den freundlichen Mann keines Blicks mehr. Und der Mann geht. Nach kurzer Zeit kam sein Gerichtstag. Da betritt der Richter den Gerichtssaal. Und wie erstaunt der Angeklagte, der freundliche Mann ist sein Richter. Und er urteilt nach Recht. Nun ist es zu spät. Die Gnade war vorbei, nur noch das Recht gilt jetzt. Freunde, haben wir verstanden, so kommt man nicht zum Frieden. Ohne deine Einwilligung nicht. Die Frage, habe ich Jesus? Habe ich ihm das Ja gegeben, dass er meine Sünden wegnehmen darf, meine ganze Schuld wegnehmen darf? Wenn ich nicht durch Jesus Vergebung der Sünden bekommen habe, habe ich keinen Frieden. Wenn nicht die Dornhecke und die Wetterecke des Unfriedens wegkommt, der Unruheherd unseres Herzens, dann haben wir keinen Frieden. Freunde, wenn wir im Kleinglauben stecken bleiben, nicht nehmen, was er anbietet. Da ist die Verheißung Jesaja 43, Vers 1. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Das ist Verheißung, die für jeden glaubenden Sünder gilt. Die darf man nehmen und dann hast du es. Oh, der Kleinglaube, der Kleinglaube. Warum nehmen wir den nicht? Es gibt eine Geschichte von Vater Bodelschwing. Der hat eine Unterrichtsstunde gehalten übers Glauben. Und um seinen Kindern das zu erklären, hat er seine goldene Uhr genommen und hat sie auf den Tisch gelegt. Und hat gesagt, Kinder, wer meine Uhr holt, Er kriegt sie. Da ist keins der Kinder aufgestanden und hat die Uhr geholt. Keins. Endlich kam ein kleiner Junge und hat die Uhr weggeholt. Und dann hat Vater Bodelschwing weitergemacht mit seiner Unterrichtsstunde. Und nach der Unterrichtsstunde kommt der Kleine wieder und legt die goldene Uhr wieder auf den Tisch. Da sagt Vater Bodelschwing, ja, warum bringst du jetzt die Uhr wieder? Die gehört dir. Da sagt der Junge ganz verdattert, ha, Vater Bodelschwing, gib doch seine goldene Uhr nicht her. Da sagt Bodelschwing, ihr seid alle ungläubig. Ihr glaubt mir das nicht. Ist der Kleinglaube. Und glauben wir, heute Morgen sitzen einige unter uns, denen man sagen muss, du bist ungläubig. Du bist ungläubig. Du nimmst dir gar nicht. Was dir angeboten ist an Gnade, du nimmst es nicht. Wenn du gläubig bist, dann hast du es. Wenn du nicht hast, glaubst du nicht. Der Herr Jesus sagt, den Frieden lasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. In mir habt ihr Frieden. Paulus kam zum Frieden bei Damaskus. Und sagt, nun haben wir Frieden mit Gott durch den Glauben an Jesus Christus. Frieden durch Glauben. In unserer Jungmännerfreizeit am Anfang Januar, da kam ein 18-Jähriger, den hat das Wort getroffen und er sagt, was muss ich denn fühlen, wenn ich glauben soll? Was muss ich denn fühlen, wenn ich glauben soll? Warte mir auch noch auf Gefühl. Ich habe gar kein Gefühl, ich habe gar kein seelisches Gefühl. Braucht man ein seelisches Gefühl, oder nicht? Nein? Glauben ohne Fühlen. Der Dichter sagt, ohne Fühlen will ich trauen, bis die Zeit kommt, dich zu schauen. Der Herr kann uns je und dann ein seliges Gefühl schenken. Aber unser Heil ruht nicht auf unserem Gefühl. Menschen, die immer mit ihrem Gefühl haben, die sind ein paar Tage Gottes Kinder und dann sind sie es wieder nicht mehr. Weil noch das selige Gefühl weg ist. Das ist der wackelige Grund. Wenn ich meine Gotteskindschaft auf mein Gefühl baue, das ist eine wackelige Sache. Gefühle kommen und gehen. Aber seine Zusage bleibt. Wenn ich auch gar nichts fühle von deiner Macht. Du bringst mich doch zum Ziel, auch durch die Nacht. Deshalb sage ich immer wieder, es gibt einen dennoch Glauben. Und er heißt, dennoch bleib ich. Und wenn wir gleich Leib und Seele verschmachten, ich bleib halt. Und nicht wahr, wenn Leib und Seele verschmachten, da muss man dabei sein. Und dann festhalten. Ich wünschte mir für jeden gläubigen Christen einen Kommandeur, der immer neben ihm steht und kommandiert. Bitte aufsehen! Ah, das wäre doch gut. Wäre doch gut. Du weißt allein die Friedenswege, auch das, was mir den Frieden stört. Das weiß er auch. Nun die Frucht dieses Zustandes. Die Friedensfrucht, die erste Frucht, heißt Zugang zur Gnade. Das ist der zweite Punkt. Ach, wir haben zu vielem Zugang. In der Welt ist überall Zugang für den, der gute Ellenbogen hat. Oder der viel Geld hat. Aber hier geht es um den Zugang zur Gnade. Wie oft brauchen wir denn Gnade? Einmal. Gnade um Gnade um Gnade. Und da brauchen wir einen Zugang. Zugang zu dieser Gnade. Die Tür zum Heiligtum Gottes ist offen. Die Tür zum Gnadenstuhl Gottes ist offen. Wir wollen uns das einmal biblisch bildhaft vorstellen. Gott hat sich verhüllt nach dem Sündenfall. Die Tür zum Paradies verschlossen. Cherubim davor. Gott wurde ein verborgener Gott. Wir wollen noch mal aufschlagen, Jesaja 45. Jesaja 45, Vers 15. So, für wahr, du bist ein verborgener Gott. Aber da wir ohne Gott nicht leben können, haben sich zu allen Zeiten Menschen aufgemacht, Gott zu suchen. Die Hände ausgestreckt, Gott, wo bist du? Wo bist du? Wisst ihr, das sind die Religionen aller Zeiten. Wer die Religionsgeschichte ein wenig studiert hat, dem ist es, als höre er einen tausendfältigen Schrei. Ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab. Und das hat Gott getan. Lieber Jesaja, das hat Jesaja 64, Vers 1. Ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab. Und dann hat es Gott getan. Er hat die Verhüllung zerrissen. den Zugang geöffnet. Paulus weist kurz darauf hin, dass da gestorben worden ist, als die Hammerschläge von Golgatha dröhnten, als man Christus anhängte, da war der Zugang frei zum Gnadenstuhl, der Himmel zerrissen. Als der Sohn Gottes ausrief, es ist vollbracht, da war der Himmel offen. Und seitdem ist der Zugang zur Gnade da. Nun dürfen wir unsympathische Menschen kommen. Wir dürfen mit Gott reden, nicht nur einmal, sondern ihn betend anrufen, durch den eisernen Vorhang hindurch ist der Zugang offen. Wir dürfen im Vaterhaus aus- und eingehen, wie Kinder zum Vater, ganz selbstverständlich. Es ist uns ein Platz freigelassen an dem Tisch des Herrn. Ruhet nicht, bis das weg ist, was euch stört. So sieht der Zugang aus zur Gnade, in dem wir stehen. Auch das, was uns den Frieden stört. Dass Gotteskinder auch mit ihrem Versagen kommen dürfen. Darf ich wiederkommen mit derselben Schuld? Hast du nicht verloren endlich die Geduld? Wenn ich so dich frage und ich sehe dich an, oh, wie hat dein Herz sich mir aufgetan? Wir dürfen zur Schatzkammer Gottes kommen. Wenn niemand für uns betet, ich darf mich zu ihm nahen. Es gibt Menschen, für die betet niemand. Niemand. Und die dürfen kommen direkt zu ihm. Ich darf das vor ihm ausbreiten, was ich keinem Menschen sagen darf. In Hebräerbrief Kapitel 4, Vers 14 und 15 werde ich aufgefordert, ganz nahe zu treten. Lasset uns hinzugehen. Hebräer 4. Suchet es in eurer Bibel. In meiner kommt es unter dem 5. Kapitel am Anfang. Da stirbt einer draußen vor der frommen Stadt Jerusalem. Er stirbt als Gottloser für Gottlose. Er stirbt als Verworfener für Verworfene. Er stirbt für uns zur Sünde gemacht. Was habe ich schon studiert an diesem Wort? Für uns zur Sünde gemacht. Ich habe es, glaube ich, noch nicht ganz in der ganzen Tiefe erkannt. Er ist für uns zur Sünde gemacht. So haben wir ewiges Leben in Jesus hier schon und in Zukunft die Herrlichkeit. Gestattet mir jetzt. Es sind keine frommen Sprüchlein, es ist Wirklichkeit. Wenn ich von der göttlichen Herrlichkeit noch rede. Denn die Bibel redet von göttlicher Herrlichkeit. Wenn die Bibel redet von der göttlichen Herrlichkeit, dann kann sie das nur in Bildern von der sichtbaren Welt tun. Anders kann sie es nicht erklären, weil wir es nicht kapieren. Da ist bei uns kein Vorgang da. 1. Korinther 2, Vers 9. 1. Korintherbrief, gleich nach dem Römer. 1. Korinther 2. Vers 9.
Sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben.
Und Vers 10.
Uns aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit.
So. Was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, was man keinem Menschen beschreiben kann und erklären kann, das hat Gott bereitet denen, die sinnlos sind. Glaubt ihr das? Das hat Gott bereitet denen, die ihn lieben. Uns aber hat es Gott offenbart. Es geht auf eine ewige Herrlichkeit zu. Die zukünftige Herrlichkeit wird viel herrlicher sein, als wir es uns vorstellen können. Freunde, Gott will hoch hinaus mit uns. Ich habe einige Mal schon das Geschichtchen erzählt von dem Straßenkehrer. Der hatte sich einen nagelneuen Besen angeschafft, damit er leichter die Straße kehren kann. Und da hat er aufgepasst auf seinen neuen Besen. Der ging ihm über alles, den hat er nicht aus dem Auge gelassen. Und da kommt ein Herr auf ihn zu eines Tages und fragt ihn, sind Sie der Herr so und so? Da sagt der Straßenkehrer, ja, wen geht denn das nichts an? Ja, der bin ich. Also kommen Sie mit aufs Amtsgericht. Sie haben ein großes Erbe aus Amerika bekommen. Wenn Sie der und der sind, dann kommen Sie mit aufs Amtsgericht. Da lässt er sein Besen fallen und er läuft. Und er läuft. Und wie er aus dem Amtsgericht herausgeht, ist er ein reicher Mann. Er hat ein Erbe aus Amerika bekommen. Glaubt ihr, der hat sich noch kümmert um sein Straßenbesen, sein Nagelnäher? Immer. Liebe Freunde, das uns werde klein, das klein. Und das große, große Scheine, die ewige Herrlichkeit, so wird uns beschrieben in unserem 5. Kapitel. Wir haben Herrlichkeit. Soll uns das kalt lassen? Durch welchen wir auch den Zugang haben im Glauben zu dieser Gnade, darin wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben soll, auf die wir zugehen. Da werden wir frei sein von dem Leib der Sünde, der Schmerzen, des Todes. Da werden wir frei sein in der Gemeinschaft der auserwählten, erlösten Schar. Der Herr Jesus sagt von dieser Herrlichkeit, wir werden zu Tische sitzen im Reiche Gottes mit den Erlösten. Wir werden ihm dienen Tag und Nacht, Offenbarung 7, Vers 15. Nein, wir werden nicht in der Ewigkeit nicht untätig sein. Mir sagt ein später, ihr Fromme, ihr wollet immer mit der Palme wedeln im Himmel. Nein, in meiner Bibel steht was ganz anderes. Da steht etwas drin von einem wunderbaren Tätigsein in einem fruchtbaren Dienst. Sie werden ihm dienen Tag und Nacht. Das ist ein wunderbarer Dienst. Als der Vater von Wilhelm Busch im Sterben lag, erst 54 Jahre alt, da sagte er zu seiner Frau, die er zurückließ, mit 9 unversorgten Kindern, da sagte er zu seiner Frau, meinst du, das Heimgehen sei so nahe? Das wäre aber schön. Oh, das wäre schön. Und so starb er. Im Blick auf diese ewige Herrlichkeit. Nun komme ich noch zum vierten, das Rühmen der Trübsal. Hier sagt Martin Luther einen Satz, wer eine solche Herrlichkeit und Gewissheit des Heils hat, dass er sagen kann, er rühme sich der zukünftigen Herrlichkeit, er freue sich auf die Wiederkunft Christi, wer das sagen kann, der soll sich auf Leiden gefasst. Sagt Martin Luther. Ein Mensch mit einer solchen Heilsfreude, der brauche eine gehörige Bremse, meint Martin Luther, weil er sonst viel zu sehr in Schuss gerät. Sollen wir uns nicht wundern, wenn der Apostel hier in diesem Zusammenhang von Leiden und Trübsal redet. Wir rühmen uns auch der Trübsal. Es gibt Menschen, die tragen ihr Leiden geduldig. Und das ist viel. Aber rühmen. Rühmen. Ein Ausleger sagt, das sei ein stolzes Wort, aber es geht nicht um Leistung, sondern um Auswirkung der Gnade. Das Kolosseum in Rom, in dem wir einmal standen, da werden wir erinnert an die Leiden der Christen in diesem Bau. Wie sie den wilden Tieren vorgeworfen wurden, wie sie singend die Trübsal auf sich nahmen. Was wirkt denn Trübsal? Eigentlich müsste es heißen Ungeduld. Trübsal und Leiden wirkt Ungeduld. Nein, hier steht etwas anderes. Hier steht Geduld. In den Begnadeten wirkt sie anders. Da wirkt sie Geduld. Geduld heißt drunten bleiben. Lang anhaltende Trübsal zermürbt. Aber der begnadigste Mensch, der macht Erfahrungen. Wo erlebt man denn die Wunder Gottes, wenn es einem gut geht? Denkt mal drüber nach. Die Wunder Gottes erlebe ich in Prüfungen, im Leid, im Leiden, in der Anfechtung. Da mache ich Erfahrungen. Nicht, wenn mir es gut geht und alle Tage Sonnenschein ist. Da erlebe ich keine Wunder. Wenn Trübsal lange währt, stellt sich oft Trotz und Verzagtheit ein. Der Begnadigte aber hat Hoffnung, einen Ausblick. So wird der, der Frieden mit Gott hat, nicht zu schämen. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen. Erfahrung, Bewährung. Da erfährt man die Liebe Gottes. Da erfährt man die Fürsorge Gottes. Da erlebt man die Wunder Gottes, dass er unser Gebet erhört. So wichtig ist die Grundstellung Frieden mit Gott. Aus diesem Frieden mit Gott, da kommt die ganze Herrlichkeit, der Zugang zur Gnade. Da kommt auch die ewige Herrlichkeit. Da kann man auch durch Trübsal zur Herrlichkeit kommen. Hoffnung weiß, es ist nicht nur ein Ende dieses Erdenzeitalters. Es ist nicht nur ein Ende meines Lebens, sondern der Anfang einer neuen Welt. Wir wollen noch beten. Lieber Herr, du kannst uns das einprägen, tief unserem Herzen. Welch Glück es ist, erlöst zu sein. Hab herzlichen Dank. Erkläre weiter dieses Wort in einem jeden Herzen. Und gib, dass uns die Erkenntnis aufgeht, was du mit uns im Sinne hast. Ich preise dich, Herr, ich lobe deinen Namen und bete darum. Lass uns nicht vergessen, zu was wir bestimmt und berufen sind. Amen.